Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Rapper und Songwriter DOS 9.
Yes, yes, yo! Einen wunderschönen guten Tag. Eine neue Folge Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast. Mein Name ist The Breed und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Hat wie immer länger gedauert als gedacht. Und eigentlich könnte ich diese Intros wahlweise von jeder anderen Folge nehmen, weil ich immer das Gleiche erzähle. Nämlich, dass es länger gedauert, als gedacht hat. Aber egal. Heute habe ich was ganz Besonderes, weil A, bin ich ganz schlecht vorbereitet und habe gar keine Notizen und nichts da. Und zweitens habe ich mir das nur geleistet, weil der Gast auch diesmal direkt mir gegenüber sitzt, was sehr selten passiert in unserer digitalisierten Welt, haben wir uns gedacht, wir machen das wieder in Fleisch und Blute. Wir chillen hier bei mir im Studio gerade und weil wir uns auch sehr, sehr gut und sehr lange kennen, der liebe DOS 9. Einen wunderschönen guten
moin,
Tag.
Moin, moin. Ja, so schlecht bist du gar nicht vorbereitet. So, ich bist ja perfekt geframed.
Es stimmt, ja, wir haben gerade, man muss sagen, wir haben gerade, dürfen wir das sagen?
Ja, klar.
Ja. Wir haben gerade in die neue T9-Platte reingehört, die du zusammen mit dem lieben Talky Talk gemacht hast, der auch schon bei uns zu Gast war, heute in die Folge rein. Da haben wir auch schon über dich gesprochen. Jetzt können wir sozusagen kreuz über ihn sprechen.
Blumen zurückgeben, ja.
Genau. Und es ist krass, Leute. Es ist einfach krass. Und ich sag das selten über Deutschrap-Alben, weil ich gar nicht so ein Deutschrap-Typ bin. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr krasses Album, was mich sehr berührt hat und mich sehr entertained hat. Das kannst du so ein bisschen.
Danke.
ja, lass uns einfach mal einsteigen. Also kurz für die Leute, die dich nicht kennen, dann frame ich die nochmal kurz.
Ja.
Du bist uckermärkischer Deutschrapper.
Ja.
Bist geboren und raised in der Uckermark, bist dann nach Dresden gezogen.
Ja.
Dann von Dresden nach Magdeburg.
Richtig.
Von Magdeburg nach Berlin.
Richtig.
Von Berlin nach Leipzig.
Ja.
Und mal sehen, wo es nächstes Jahr hingeht.
Nee, wir haben einen internen 10-Jahres-Vertrag, dass wir jetzt erstmal nicht mehr umziehen. So. Aber ey, krass, du weißt voll Bescheid. So,
ja, klar. Ich weiß Bescheid. Wir haben uns keinen Plan. Ich weiß gar nicht. Wir haben uns auf jeden Fall, glaube ich, über Plussi kennengelernt, ja. Bin ich mir aber auch gar nicht 100% sicher, ob wir, aber egal.
Also unsere Wege haben sich schon ganz früher mal gekreuzt.
Oh, jetzt kommst du mit was?
Nee, das, aber auch eher indirekt.
Ja.
So, da habe ich mal CDs irgendwie von dir mit vertrieben. So. Also ich kannte dich auf jeden Fall und ich hatte auch eine Freundin, die dich kannte und so.
Ach, krass.
Also ich glaube.
Ach so, du hast ja in Magdeburg im wie hieß das?
Never Harlem Ending. Store.
Nee, Harlem Store.
Harlem Store, genau.
Ah, alles klar.
Mit Plusmacher zusammen.
Stimmt, ja, ja. Ja. Wen das interessiert, der kann auch mal die Doku nicht nur Plus heißt, die gibt's auf YouTube. Da wird das auch, bist du auch mit drin und da redet ihr auch darüber, dass ihr zusammen in dem Klamottenladen quasi euch die. Habt ihr zusammen rappen gelernt oder du hast ihm mehr Rappen beigebracht als er dir oder so, aber auf jeden Fall.
Also long story short war es irgendwie so, ich hatte, war frisch in Magdeburg und hab einen anderen Rapper kennengelernt, so, ja, mit dem ich halt Rap gemacht habe, so, weil ich halt einfach jemanden wollte, mit dem ich Musik machen kann, weil ich war völlig neu in Magdeburg. Yeah. Das war aber nicht Plussi.
So, und jedenfalls, wer war das?
Pete the Chemical hieß der damals.
Wie hieß der dann? Hat der später noch einen anderen Namen?
Keine Ahnung.
Okay.
Nee, also damals im Sinne von, der ist dann aus meinem Leben ausgeschieden. So. Deswegen. Aber ja, wir haben halt zusammen so ein bisschen was gemacht so, und haben halt Konzerte gespielt. Aber jeder hatte so seine Tracks und wir hatten, glaube ich, 1-2 Tracks zusammen. Und da haben wir für deine Lieblingsrapper mal Support gemacht. Und da war ich erstmal so ein bisschen Magdeburg auf the Map und Plusmacher hat es damals irgendwie auch mitgekriegt, so. War halt, er war noch ein junger Stift, Alter, war 15 oder so. Ich war auch noch super jung. 16, 17, so war er vielleicht. Und kam dann und so, und ja, hier, du hast doch, kam halt in den Laden, hat direkt gesagt, hier, du hast doch da gerappt und so und bla, und ich will das auch machen und so, und was brauche ich denn dafür, Technik etc. und so. Wir haben uns halt gleich gut verstanden und so. Und ich hatte, er konnte mir auch einen Gefallen tun.
Ich will gar nicht wissen, was das für einer war. Und, offensichtlich.
Und dann kam er halt mal rum so. Und dann fing es halt so an, dass wir halt den ganzen Abend halt nur gechillt, geraucht haben und ihm halt ein Setup zusammengestellt. So, ich habe ihm quasi genau das gleiche Setup gekauft, was ich hatte. So eine richtig dreckige Lexikon Omega Soundcard, die so super scheiße war. ein Behringer B2 Pro Mikrofon und...
nur die besten Sachen.
Und ein Eurocrack noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wirklich, also halt also Low-Price-mäßig so, dass es irgendwie geht. Und ja, und wir haben uns halt gut verstanden. Wir wurden schnell gute Freunde so. Dann hat er halt bei uns auch Ausbildung angefangen. Wir haben OFDM halt gegründet. Ja, das ist so long story short.
Okay, das heißt, du warst schon Rapper und er war angehender Rapper und ist bei dir so ein bisschen in die Rap-Lehre gegangen.
Ja, also er selbst hat schon ja selbst auch gesagt, dass ich schon ein bisschen sein Mentor war. Ja, also von da kann ich das auch behaupten. Okay, so, ich war so ein bisschen sein Mentor. Auch was so musikalische Erziehung angeht oder Input.
Stimmt, so, das hat er auch immer ganz oft gesagt, dass er quasi dadurch so ein bisschen diese, er ist zwar irgendwie geprägt von so Bushido und diesem Straßenrap-Ding.
Aber er kennt aber halt auch so Madlib, Kool Keys, genau. Quasimodo und sowas alles. Das musste der alles ertragen mit uns. So. Und der hat es aber auch gefeiert. Aber auch so dieses Live-Rappen. So. Dadurch, dass wir ein Kollektiv waren, wir haben zwar alle unterschiedliche Stile gemacht. So. Aber Plusmacher ist halt einer der wenigen Straßenrapper, der durch eine wirkliche Live-Schule gegangen ist. So, weißt du, so
der ist auch live krass. Also
genau, das ist halt der Grund, warum er auch krass ist, weil es halt von Anfang an die ganze Zeit gemacht hat. Wir sind so in jedem blöden Jugendclub und weiß ich wo auf jedem Fest aufgetreten und weil wir halt einfach nur rappen wollten.
Ja, so, quasi nicht die aktuellen Straßenrapper oder viele der Straßenrapper, ne, die sozusagen eigentlich dann erst auf die Bühne gegangen sind, wenn sie irgendwie mussten, weil sie dann irgendwie einen Erfolg hatten.
Es gibt halt auch kaum Rapper, die in der Lage sind, halt sich auch alleine hinzustellen. Er hat zwar immer einen Botaniker mit, aber im Notfall könnte das auch alleine machen.
Das stimmt, ja. Und das war ja das, was mich auch damals so krass beeindruckt hat, als ich ihn das erste Mal live gesehen habe, dass bei ihm das halt wirklich einfach klingt wie auf Platte. Also du kriegst halt, was du erwartest. So. Ja. Und das ist krass. Der ist auch jetzt wieder auf Tour, ne? Also während der Podcast rauskommt, ist, glaube ich, die Tour geht los im September.
Ja, und dann sehen wir uns in Leipzig, wa?
Stimmt, du bist in Leipzig, ja. Ja, ich bin in Leipzig auf jeden Fall.
Ich komme auch auf jeden Fall, ja.
Siehste. Genau, das kurz zur Introduction. Aber daher kennen wir uns. Mhm. Wir haben aber auch schon zusammen gearbeitet, weil du nämlich neben dem, dass du selber rappst, auch, und da kennt man dich halt unter DOS 9, T9 ist dein Projekt, dann Young Lungs, es gab noch die krassesten...
Ich glaube Schaufel und Spaten.
Schaufel und Spaten früher, genau. Also die Legacy ist auf jeden Fall vorhanden.
So ein Fach von einem Kallax-Regal voll.
Genau. Mit Vinyl kriegt man so ein Kallax-Regal voll.
Ja, okay, krass. Fast, ja. Tatsächlich fast. Wir sind vor kurzem umgezogen so und ich habe oben so ein Fach, wo ich halt so einfach meine ganzen Referenzplatten halt einfach irgendwie alle drin habe.
So.
Ja. Ey, das ist vielleicht noch so Zeigefinger breit noch Platz.
Okay.
Und dann ist voll.
Na gut, das ist schon, also ihr seht, hier ist auf jeden Fall eine Menge schwarzes Vinyl verbraucht worden für diese Karriere. Du bist Rapper und du bist aber auch Produzent. Würdest du dich selber als Produzent bezeichnen oder wie würdest du...
Ich würde mich nicht wirklich als Produzent bezeichnen. Also ich baue Beats. Aber wie ich vorhin im Off auch schon sagte, ich kann jetzt, wenn ich mit einem Rapper zusammenarbeite, was ich meistens mit Sonne Ra mache, ich kann dem nicht das bieten, was ich zum Beispiel von Talkie erwarten würde.
Ja.
So, also deswegen brauchen wir zum Beispiel auch Hilfe von dir. aber ja, also ich würde mich so vielleicht als Beatschrauber und vielleicht halt ja als Schreiber so noch bezeichnen.
Ja, da wollte ich ja eigentlich auch drauf zurück, aber um das Bild komplett zu machen, genau. Also lass uns doch zum Beispiel mal kurz über die Sonne Ra-Platte reden.
Platten,
ja. Aber lass uns über die eine reden, die ich für euch grob gemischt habe, sagen wir es mal so. Ne? Ja, du kamst da vorbei und hast gesagt, ey, kannst du die Platte mischen? Mach keinen riesen Hackmack, das soll raw bleiben. Aber kannst du da irgendwie so ein bisschen was machen? Und ich habe das gerne gemacht. Und da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass das ein ganz skurriler Match ist zwischen euch beiden. Ne? Also das sind, wenn ich die Beats so höre, erschließen die sich mir teilweise nicht, muss ich einfach sagen. Ja, ja. So, es ist, Das ist auch beim Misch, also beim Mixen, so waren auf jeden Fall so ein paar All-Time-Fails drin, die man einfach normalerweise nicht macht. Also das Einfachste waren dann halt noch irgendwie das Spuren Mono. Also dass du so Stereospuren auf Monospuren gezogen hast.
Ich hab's ja gesagt, ich kann, also deswegen fühle ich mich auch nicht als Produzent. Aber das waren wirklich schon, das weiß ich eigentlich, dass man die Spuren eigentlich, also Samples und Snares in Stereo rausrendert und es an und so Kicks und Bässe in Mono. Aber das war, glaube ich, ist einfach durch den Transfer von Native Instruments zu Cubase rüber halt, glaube ich, einfach verkackt. So.
Genau. Aber ich wollte nur kurz sagen.
Ich arbeite bei Native Instruments, so ich glaube, da bin ich dann auch schon raus halt. Also, so.
Ach, weiß ich nicht. Nee, das ist, glaube ich, egal. Aber was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist, dass es halt super sparse gewesen ist. Also da war halt irgendwie, keine Ahnung, da hatte ein Beat. Also wenn es hochkam, hatte der mal irgendwie 8 Spuren und da war schon Kick, Snare und Hi-Hat war schon eine. Da war das schon viel und realistischer waren eher so 5-6 Spuren. Es war beim Mischen super.
Easy, ja.
Easy Job, deswegen wusste ich dann auch, was du meintest mit macht dir nicht zu viel Arbeit, aber da habe ich schon gemerkt, so, okay, das ist ganz anders. Und aber als dann diese Stimme dazu kam, machte das eine völlig eigene Welt. Das fand ich schon wieder spannend. Also ist das eine bewusste Entscheidung? Ist das ein, wir kennen uns lange genug, ist es eine bewusste Entscheidung, das so zu machen? Oder ist es einfach ein fehlendes Wissen, sozusagen das Ding weiterzutreiben? Oder erkennst du schon das Potenzial dessen, der da drüber rappt, und deswegen machst du das dann so wenig drinne zu haben oder viel Monotonie oder was auch immer?
Es ist sowohl als auch, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also ich mache Beats, mache ich ja schon zu Schaufel- und Spatenzeiten habe ich schon Beats gemacht. Auch auf dem Schaufel- und Spaten-Album, auf dem einen habe ich, glaube ich, 1 oder 2 mit Spaten auch zusammen gemacht. Und Rashid war immer einer von, am nie hat irgendwer drauf sonst gerappt oder irgendwie habe ich das krass verfolgt oder veröffentlicht. So, Rashid war immer derjenige, der schon von Anfang an immer meine Beats gekriegt hat. Und dann hatte ich halt irgendwann die Maschine und geschmacklich so, ich bin ein riesen Rock Marciano-Fan. Mhm. So. Der hat super reduzierte Beats. Ich finde auch K geil so. Ich fand die alten Griselda-Sachen fand ich richtig dope. Ich feiere Alchemist richtig so, auch ganzen alten Madlib-Tapes, Dilla und sowas. Das ist halt alles so, wo ich beatmäßig herkomme irgendwie. Ja. Und dass ein Beat auch einen gewissen Anspruch für einen Rapper stellen muss. Und zwar so, sei das nächste Instrument so, befüll mich. Und das ist halt das Geile bei Sonne Ra, so, dass wenn ich dem super leeren Beat gebe, der zum Beispiel überhaupt gar keinen treibenden Rhythmus hat, er einfach durch seinen Pattern, was er für einen Flow drüber rappt, wie eine Hi-Hat agiert und auf einmal einen Schwung reinkriegst, dass du am Whippen bist, wenn du den Song hörst.
Ja.
Und das ist auch für mich persönlich als Rapper immer ein Anspruch gewesen, einen Beat zu haben, der mir nicht alles vorgibt. Also ich brauche keinen Beat, der schon ein Hit ist oder der schon krass ist ohne mich. So, weißt du, ich will dem Beat immer noch was dazugeben so, und mit Leben einheizen. Und genau das...
Das heißt, dann sagst du, der Beat ist zu geil, den nehme ich nicht.
Nein, der ist mir zu voll, der braucht mich nicht. So, also... Er das so. Ich will auf dem Beat gebraucht werden. So der. Deswegen brauche ich da irgendwie Platz. Und bei Sonne Ra ist es genauso. Oder da war es für ihn halt auch die Herausforderung. Wir haben schnell gemerkt, gerade bei der ersten Platte, wo halt noch weniger Spuren, das war teilweise auch drumless, dass er halt super drauf flexen konnte und halt selber schreiberisch auch nochmal ein völlig neues Level erreicht hat. So, weil es dich natürlich auch challenged als MC, wenn du sagst, okay, ich habe hier ein super flaches Ding, wo gar nichts passiert so und ich will dem jetzt was einheizen. Ja, und dann ist es natürlich auch, wie du sagtest, einfach das fehlende Know-how. Also einerseits haben wir nicht den Anspruch, den Beat noch weiter auszuproduzieren und andererseits das fehlende Know-how. Also klar, ich würde schon manchmal gerne wissen, okay, ich übe mich ja ständig, dass ich irgendwie Sachen einspiele und versuche irgendwie mindestens 4-mal die Woche irgendwie an irgendeiner Klaviatur zu stehen und einfach zu üben, weil ich natürlich auch interessiert bin, mich weiterzuentwickeln. Ich Hab jetzt auch Fab-Filters.
Wow.
Aber ja, also ich bin da offen
für. Du bist nur ein Schritt vom Grammy entfernt.
Aber ich mach das
mit Fab-Filter jetzt.
Ich mach das halt wirklich immer auch nur, wenn ich selber nicht schreiben kann. Es ist für mich wie so eine Art Playstation-Spiel nur. Also ich mach Beats wirklich aus Freude, weil es mir Spaß macht und auch so Nerdtum. Ich find's geil, irgendwie Platten zu dicken und dann irgendwie was einzuspielen und so.
Das, aber ich finde es cool, man hört das den total an. Und die sind einfach immer nicht, es sind halt nicht einfach zu konsumierende Instrumentals, sag ich mal. Aber ich bin halt immer krass überrascht, wie gut das funktioniert mit Rap drauf. Und ich glaube, das ist schon irgendwie so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Auf jeden Fall ist das eine Art zu produzieren, die, glaube ich, genau daraus kommt, dass es halt eben gar nicht der Anspruch für dich ist, dass du sagst, ich will Produzent sein, sondern dass das eher ist...
Ich will einen Beat machen für meinen Kumpel. So,
ja. Ich will irgendwie... Ja, es ist halt wie PlayStation spielen, wie du schon sagst. Ne? Es ist so ein bisschen... Ich mache das nur, um beschäftigt zu sein. Während Schreiben für dich, jetzt kommen wir quasi, eher die Hauptprofession ist. Ne? Also du würdest dich in jedem Fall ja hundertprozentig als Rapper und als Schreiber bezeichnen. Ja. Das mit sozusagen dem Anspruch, da sozusagen auch Messlatte zu legen.
Genau. Ja. Also da habe ich wirklich den Anspruch, wirklich auch sehr gut zu sein. Ja. Und beim Beatbauen ist es auch so, ich stecke da gar nicht so viel Geduld rein wie beim Schreiben. Also Schreiben ist halt ein wirklich undankbarer Prozess, wenn du jetzt gerade nicht einen guten Stift hast. So, du brauchst Geduld, so dich da auch mal wieder rauszuholen. Manchmal sitzt du halt dann irgendwie, so, also du schreibst einen Text in 8 Stunden oder 6 Stunden, einen ganzen Song. Und manchmal dauert 2 Stunden, bis du halt irgendwie so einfach einen guten Einstieg hast oder einfach einen guten Ausgang oder einfach so die Keyzeile, wo du sagst, okay, genau da wollte ich hin, das war so meine ungefähre Vorstellung und dann ist der Fluss da und da brauchst du viel Geduld. Beim Beatbauen ist eher so, ich suche einfach einen Loop, den ich wirklich lange aushalten kann. So, und das ist, da sieht, glaube ich, Sonne Rauch das größte Talent in meinen Beats, dass ich halt einfach so goldene Loops digge, so, die halt einfach laufen können. Mhm.
Würde ich dir trotzdem ganz kurz hart widersprechen.
Also bei manchen ja.
Da würde ich dir nicht widersprechen, sondern ich würde dir widersprechen mit der Vorstellung, dass Beats bauen irgendwie schneller geht. Also ich kann ja sagen, dass ich auch an Beats teilweise 8 Stunden und länger sitze.
Absolut, aber darauf habe ich halt keinen Bock. So. Das ist der Anspruch. Okay. So, ich brauche einen Beat, der mit oder ein Sample, das schon mal gut funktioniert und das einfach läuft und dann hau ich halt vielleicht einfach eine Kick, vielleicht auch nur ein paar Hi-Hats und vielleicht spiele ich auch einfach nur einen Basston oder vielleicht lasse ich das Sample einfach auch nur so und resample das ein paar Mal, das ein bisschen kaputt ist. Und dann ist das der Beat. So. Mhm.
Lass uns mal kurz mal reden, zum Beispiel so Alchemist, ne? Weil du das ja sozusagen auch gar nicht als, also du bewertest das jetzt gar nicht. Ne? Jetzt, ich sage ja, am Ende des Tages kommt es immer drauf an, was macht die Musik mit dir, ne? So. Und das jetzt zu bewerten, was ist jetzt ein krasser Produzent, was ist ein krasser Beatmaker und so, ist ja trotzdem aber ein Sport, ist ja irgendwie ein Sport und Leute mögen das, darüber zu debattieren. Wie ist zum Beispiel jetzt bei so einem, keine Ahnung, wenn du jetzt vergleichst einen Alchemist mit einem Focus zum Beispiel, ne? Von Dre, der Typ, ja. Oder ein Scott Storch oder so. Ja. Ne? Findest du das für dich, ist das so alles auf einem Produktionslevel vom Skillset her? Oder ist das für dich, machst du da schon Unterschiede?
Ich glaube, zwischen den beiden liegt halt immer ein verschiedener Fokus. So. Also ein Scott Storch arbeitet ja ganz, ganz anders als ein Alchemist. Das tut,
klar,
aber trotzdem gehen die mit ihren Mitteln immer auf ihre Künstler ein. So.
Total, aber ich meine jetzt, ne, zum Beispiel gerade wenn wir über dieses, weil du sagst, manchmal pick ich nur den Loop und lass ihn halt laufen. Und das hast du natürlich, ich bin ein riesen Alchemist-Fan, finde das total super, was am Ende da rauskommt. Nur wenn ich dann sozusagen so ein bisschen tiefer reingehe und dann gucke auf, keine Ahnung, Who Sampled oder so.
Ja, da ist dann nicht viel gemacht worden.
Und dann merkst du so, okay, krass, hat das halt zwei Semitöne höher gepitcht und vielleicht irgendwie 5 BPM schneller gemacht. Aber
mal eine Fläche kurz oder sowas.
Irgendwie so und mal noch eine zusätzliche Kick, die da irgendwie drin liegt mit einer 808. Aber im Prinzip hast du das Ding, wenn du die Idee hast, in 5 Minuten produziert. Ja. So, ne? Während du halt irgendwie bei anderen Producern
ich eine riesen Platte machen halt.
Die, und genau, und halt alles ist irgendwie so. Aber macht das für dich einen Unterschied? Also hast du da irgendwie mehr Respekt davor oder weniger Respekt?
Wie gesagt, ich habe einen Haufen Musikinstrumente bei mir zu Hause stehen, so, aber ich würde mich nicht als Musiker sehen und ich beneide so eine Leute, die halt wirklich auch sample-unabhängig Musik machen können. Ich würde aber sagen, wenn ich in der Lage wäre, jetzt zum Beispiel so zu spielen wie du an Keys oder so, würde ich, glaube ich, trotzdem so eine Beats machen, wie ich sie jetzt mache, nur halt mit eigenen Samples.
Genau, ja.
Ja.
Das ist jetzt zum Beispiel so ein Ansatz, ich finde das dann geil, den Sound irgendwie, den so ein Alchemist und ne, da gibt es ja eine ganze Babel drumherum.
Ja, oder auch hier Marx oder so, genau, zum Beispiel.
Die das halt irgendwie machen. Aber ich denke dann so, oh nee, jetzt aber irgendwie einfach alte Platten nehmen und einfach loopen. Das ist halt schon deren Business. So, ne? Das machen die schon. Und ich feiere sie zum Beispiel krass für diesen Sound, den sie einfach dann wiedergebracht haben. Also, ne, für das, das ist halt diese Art von Rap oder von Produktion, Beats irgendwie gibt und dass auch junge Rapper auf so eine Beats gehen, weil die halt diesen Sound irgendwie auch revolutioniert haben, weil es klingt halt nicht wie ein Alchemist geklungen hat in den 2000ern.
Nee, nee.
Und es klingt also auch nicht wie Boom Bap.
Das ist das Geile an den Staaten drüben, dass so in den letzten 5 Jahren so ein neues Bewusstsein für so grimy Rap entstanden ist und so ganz simplen Rap, so wie früher. Also so Griselda also hat dann großen Beitrag
im Sinne
zu getragen und
von Spitter-Rap. Also
genauso, dass es darauf kommt.
Beat und einer rappt drüber und
genau,
es geht
schlichter
nicht um
Beat und ich rap halt einfach grimy Shit da drüber so und rap des Rappens willen und rap nicht einfach nur irgendwie ein paar Vocals zu einem tanzbaren Beat, der in den Club laufen kann.
Genau.
So. Das ist nicht der Anspruch, sondern so diese so die neue Realness oder so, keine Ahnung.
Der so Action Bronson und so.
Genau, Action Bronson würde ich da auch definitiv mit zuzählen. Und halt auch so Boldy James und diese ganzen, auch Vidon als Produzent finde ich auch super, super stark.
Ja.
Und ja, man merkt ja zum Beispiel auch so, von Vidon habe ich alle Platten, ich habe auch super viele Alchemist-Platten, da sind die Beats auch so, wenn du die Beats als Instrumentals hörst so, dann merkst du auch, dass meistens irgendwie was fehlt und die auch erst durch den Rapper richtig belebt werden.
Mhm.
So, und das, ja, und das ist ja irgendwie, und wenn ich selber produziere, versuche ich dem natürlich, also meinem Idealbild von einem Rap-Rap-Beat am nächsten zu kommen. So. Also nicht, dass ich die beite oder irgendwie so, aber halt.
Inspirieren heißt das.
Ja, na, auch einfach, ich bin ja dadurch sozialisiert, so, also zwangsweise, also guck mal, ich habe auch jetzt bei Rap so, ich habe viel MF Doom gehört, ich habe viel Cookies gehört und weiß ich was und es ist nicht von der, und viel Onyx und viel Wu-Tang und so, das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass mich das nicht beeinflusst hat als Rapper. So, also selbst wenn ich sagen will, selbst wenn ich nicht bewusst sage, so ich will jetzt wie Doom rappen, was auch echt schier unmöglich ist, aber trotzdem ist dieser ständige Doom-Konsum, hat er ja was mit dir gemacht so und hat auch für dich gewisse Maßstäbe gesetzt, so okay, was ist guter Rap und was schlechter Rap so.
Nee, man hört auf jeden Fall bei dir krass raus, dass du einfach Sachen gehört hast, die eben nicht diesen kommerziellen Anspruch hatten, sondern die erstmal gemacht wurden, weil es eine intrinsische Notwendigkeit des Künstlers gab. Und das hört man deinen Platten immer von vorne bis hinten
an. Das ist auch mein Dilemma. So, weißt du, wenn deine ganzen Idole alles Underground-Ikonen sind, so, weißt du, dann.
Wie will man dann?
Kannst du auch nur eine Underground-Ikone werden, so.
Aber ist das ein Problem für dich?
Nee, ich gehe arbeiten.
Stimmt, du gehst arbeiten.
Nee, also, es wäre natürlich Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, so, ich würde gern nicht von meiner Musik leben wollen. Also, ich würde schon cool finden, wenn ich nur für andere Leute schreiben müsste und selber meine Musik machen müsste. Solange ich halt genau das machen kann, was ich jetzt mache, so. Und dafür gibt's aber einfach nicht den Markt.
Noch nicht.
Noch nicht, ja. Und wenn er dann vielleicht da ist, so, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr, weil ich zu alt bin, weil ich zu dumm ist. So.
Kann natürlich auch passieren, ja.
Nee, aber das war noch nie mein Anspruch, zu sagen, ich mache Rap wegen Geld. So, und ich finde, es ist eine essentielle Entscheidung, die du, wenn du sagst, ich will Musik machen, die du treffen musst, dass du sagst, okay, wofür will ich das machen? So, will ich das für künstlerischen Ausdruck machen? Will ich mich irgendwie in eine gewisse Szene einschreiben? Oder wie ich damit Geld verdiene. Und dann gehst du halt automatisch einen unterschiedlichen Weg. So, egal was, also es fängt daran an, was du welche Themen du textlich benutzt, welche Beats du benutzt, welche Vertriebsstrategien du benutzt, mit welchen Leuten du aus welchen Gründen zusammenarbeitest. Das ist alles von dieser einen Entscheidung abhängig. So, und deswegen sollte man sich auch nicht beschweren, wenn du sagst, ich will Underground-Rap machen und ich will, mein Ziel ist es, dass ich so Favorite Rapper bin, so, dann brauchst du dich auch nicht beschweren, dass du halt keinen, so, dann ist Respect dein Money.
Mhm. Aber da hast du das Gefühl, dass da genug Respekt, also ist das Portemonnaie denn voll mit Respekt?
Ja, voll. Also es ehrt mich halt auch so. Es gibt wirklich viele Rapper, die auf mich zukommen und halt wirklich sagen so, ey, Respekt. So ich finde es super krass. Also auch teilweise super krass, dass du dich das traust, weil es krass ist, du damit aber nicht erfolgreich sein wirst. Mhm. So, oder aber einfach auch nur so, hey, weil sie halt selber auch Rap-Nerds sind. So. Und das bedeutet mir was. Hauptsächlich Anerkennung für mein Können bekommen. So. Mhm.
Ist ein bisschen witzig, weil ich krasse Parallelen da so entdecke zum Produzieren, ne? Und irgendwie so genau dieses, okay, guck mal, wenn ich das noch reinpacke und das passt noch rein und das passt noch rein, das ist ja irgendwie genau das Gleiche, was dann vielleicht einen Beat auch weniger kommerziell macht oder ey, das ist irgendwie gerade, okay, alle machen das, ich hab jetzt irgendwie keinen Bock, die 57. Afro-Trap-Sache zu machen. Und da sehe ich das so ein bisschen. Das ist witzig, dass du es quasi andersrum beim Beats produzieren hast du das halt dann nicht, ne? Und dann ist es halt so, scheiße ich halt hin. Und ja, aber es muss mir schon irgendwie gefallen, ja, so.
Und es muss trotzdem Underground sein.
Aber,
so. Es
ist, okay, ja, okay, du setzt dich jetzt nicht hin, weil du und machst jetzt irgendwie Afro-Trap-Sachen. Ja,
also wenn ich irgendwie in der Lage wäre, jetzt irgendwie in weiß ich, 15 Minuten einen Afro-Trap-Banger zu bauen, so, der irgendwie, weiß ich wo, platziert werden kann, so, weißt du, dann würde ich es machen. Also ich habe beim Beatbauen auf jeden Fall viel weniger Moral, ja, als beim Rappen, so.
Okay, dann lass doch mal gucken. Du machst ja, jetzt haben wir über deine Rap-Karriere gesprochen, wir haben über deine Producer-Skills gesprochen und du bist aber auch als Schreiber tätig, ab und zu, hier und da. Man kann nicht über alles reden, aber wir können zum Beispiel über eine Sache reden, wo du mit mir zusammengearbeitet hast. Ja. Ich habe einen Soundtrack gemacht für einen Film. Der kommt
auch September, oder?
Ja, der ist jetzt im September, ist Festivalpremiere. Aber bis der dann in die Kinos kommt, glaube ich, der soll im März kommen oder so. Also nächstes Jahr im März irgendwann. Spuk unterm Riesenrad ist das. Und da haben wir habe ich dich angesprochen und wir haben da die beiden, also es gibt einen, wie sagt man, einen Titelsong und einen Song, der im Film performt wird von den Geistern und auch von den Hauptdarstellern später nochmal.
Ja.
Und da habe ich dich so ein bisschen beim Schreiben erlebt. Das sind jetzt irgendwie, der eine ist ein, ich würde sagen, fast ein musical-hafter, ja, ja, Song.
Das Wort lag mir gerade auch auf der Zunge so ein bisschen, ja.
Der andere ist so ein 80s Pop-Song, würde ich mal sagen, ja, den dann am Ende Nixon und Rolla gesungen haben jetzt. Und da hast du mit mir zusammen geschrieben, bist auch mit Teilen der Ideen schon selber gekommen. Bei dem Song von Nixon hat dann Nixon noch eine zweite Strophe geschrieben. Aber wie ist es, wenn du an sowas rangehst? Du hast auch für andere Sachen geschrieben, wie gesagt, beim Writen kann man nicht immer über alles reden, aber du hast zum Beispiel auch für eine, was war das für eine Serie, für Netflix?
Dogs of Berlin.
Dogs of Berlin, hast du was?
Auch für Comedy Central habe ich auch was gemacht. Und ich glaube, so das richtig Coolste, worüber man reden kann, was ich gemacht habe, war das Rocco Weiss Album. Was auch so in so eine 80s-Richtung geht.
Ja.
Und was auch komplett co-kreativ mit Rocco Weiss, dem Künstler. Also wir haben halt wirklich, wir wollten halt einen gewissen Sound kreieren. Das, und wir haben halt wirklich bei Null angefangen. Wir haben uns so Referenzplatten angehört, da war Phil Collins bei, Modern Talking war dabei, aber auch so alter so Funk halt einfach nur, und wir haben halt geguckt, okay, wie sind so die Songstrukturen, weil wenn du jetzt, weißt du, beim Rap hast du so 16 Zeilen, Hook 16 Zeilen und diese,
Ja, vor 10 Jahren hatte man das so.
Ja, ja. Und jetzt sind die Strukturen da halt irgendwie ein bisschen also bei so richtigen Popsongs sind die Strukturen anders so. Wir haben auch viel NDW gehört, da war es manchmal so, da war irgendwie die Main-Strophe eigentlich immer nur mehr oder weniger 4 Zeilen, die aber auf 8 Zeilen gesungen worden sind und die haben sich eigentlich durchweg die ganze Zeit wiederholt und dann hast du einfach eine catchy Hook und nochmal eine coole Bridge gehabt und das war der Song. Und da haben wir uns quasi genau geguckt, okay, was hat der Song für einen Anspruch, wie müssen wir da arbeiten und haben dann zusammen quasi Melodien erarbeitet, über Ideen geredet und und quasi geschrieben. Also ich war quasi immer da, aber ich schreibe nicht so gerne im luftleeren Raum. So, deswegen, du warst auch ein mega cooler Sparringspartner dafür, weil, weißt du, so Synergien zu erschaffen, bedarf auch immer eine bestimmte Kultur der Zusammenarbeit. So. Also Ego muss vor der Tür bleiben und man muss auch offen reden können und man muss vor allem auch in der Lage sein, eine gemeinsame Vision zu erarbeiten, wo man hin will. So, das ist mir wichtig und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehr Schreiberjobs haben könnte, wenn ich jetzt über typische Verlagsstrukturen gehen würde. So. Aber ich habe halt keine Lust, in irgendein Writing-Camp zu gehen und irgendwie 10 Songs für die Tonne zu schreiben, wovon dann einer gepickt wird. So, dafür ist mir mein geschriebenes Wort zu wertvoll. So, und ich arbeite lieber immer in einer 1-zu-1-Betreuung oder in so festen Projekten. Und ja, das geht halt natürlich nicht immer. Da ist auch nicht immer das Geld da oder auch erst recht nicht immer die Connection. Ja, und da muss man halt einfach gucken. Aber das ist so ein wichtiger Anspruch, damit ich das auch leisten kann. Und das Schöne ist, einfach sich auszuprobieren, so, weil du sagtest ja, das eine ist fast eine Musical-Nummer, das andere so 80s. So, ich habe auch schon irgendwie Love-Songs geschrieben und das ist halt schön, weil ich habe auch ganz viel Gangster-Rap-Songs geschrieben. Und das ist halt aber schön, weil du halt deinen Geist damit so frei machen kannst, so, weißt du, alle Ideen, die irgendwie so als Schreiber in dir stecken, die du aber selber als Künstler nicht performen kannst, kannst du halt einfach irgendwelchen anderen Charakteren oder Künstlern anpassen, zu denen das besser passt, so, und dann hast du dir das quasi von der Seele geschrieben und damit auch was Gutes getan, weil du was geschrieben hast, was dem anderen auch aus der Seele spricht und hast selber aber wieder mehr Platz für neuen Stuff, der sich so in dir ansammeln kann. So wie Ideenkalk.
krass. Also, was ich auf jeden Fall bei dir beeindruckend fand, ist, dass du tatsächlich... Also du sitzt dann da auf dem Sofa und dann passiert erstmal so eine Viertelstunde nichts. Mhm. Dann kommt ab und zu mal
ein Grunzen
oder so, genau. Und dann kommt irgendwann so, also je nachdem, was es quasi für ein Song ist, ne? Aber dann feierst du dich und dann sagst du, ja, guck mal. Und dann rappst du den und es ist halt immer mindestens, also keine Ahnung, sind das... Kommt drauf an, aber sagen wir mal so mindestens 4 Zeilen, eher 8 oder so, die du dann schon hast. Und dann ist das sozusagen Grundlage erstmal das für die Diskussion.
Gebrochene,
ne?
Eis. Also erstmal, man muss sich quasi selber einweiben so und dann, okay, überlegst, wo kannst du hin und hier und wo kann die Idee, die du hast, ist die jetzt eher am Anfang oder in der Mitte, schreibst du jetzt auf die hinzu oder schreibst du von der hinweg? Und dann irgendwann... Freust du dich so, weißt du, wie du sagtest, so, ah, okay, cool, dann ist so der
Knoten geplatzt für den Song, so, ja.
Genau, und dann. Also,
und was ich halt da beeindruckend finde, ist, ich habe ja selber auch geschrieben für andere und
ja, du bist auch kein schlechter Schreiber.
Mach das ab und zu auch mal noch oder schreib halt irgendwie, ne, Songs, die dann halt für so Filmgeschichten oder sowas. Ich fand es immer wahnsinnig schwierig mit den Leuten. Ich finde es auch immer noch schwierig, auch beim Produzieren, wenn ich als Produzent da bin, sozusagen. Wenn Leute so, wenn ich mit dem weißen Blatt Papier sozusagen dort dastehe und Leute mit im Raum sind und man sich dann irgendwie was aus dem Arsch leiern muss. Und du gehst ja ganz offensiv da rein. Das ist ja genau deine Comfortzone, sozusagen da zu sitzen und jemand schmeißt dir irgendwie ein Thema hin und im besten Fall noch ein Beat und sagt so, okay, jetzt schreib mal was und in 5 Minuten ist, oder eine Viertelstunde oder was auch immer,
ja,
ist
also Abgabe. Sagen wir eine halbe Stunde, so dann ist das schon mal
was. Aber es ist ja absehbar, so du kannst jetzt halt, irgendwann wird dort etwas bewertet, von dem du jetzt am Anfang nicht weißt,
was
das sein wird. Ja. Das ist etwas, was mir persönlich Angst macht, auf jeden Fall. Und ich merke zum Beispiel so bei Sachen, wo ich dann mit anderen Leuten geschrieben habe, und ich habe zum Beispiel mal eine Platte geschrieben mit Rock, Dark Wave Künstler. Und die haben wir damals viel über Skype geschrieben. Ja. Irgendwie, ich bin immer auf die besseren Ideen gekommen, wenn ich dann gesagt habe, du pass auf, gib mir mal eine halbe Stunde und dann rufe ich dich zurück. Weil ich dann sozusagen meine Komfortzone, dann kann ich alles ausprobieren, dann kann ich anfangen, Melodien zu singen vor mich hin und bin so, kann mit Indianer-Englisch und mit, und dann kommen manchmal so beim Singen mir einfach so, manchmal lasse ich einfach ich lasse einfach laufen und dabei kommen Sätze, die dann irgendwie catchy bleiben und dann baue ich da drauf auf und dann so, weißt du? Und das ist alles sowas, was bei dir irgendwie im Kopf passiert. Oder du gehst da ganz anders ran, das weiß ich nicht.
Es gibt halt verschiedene Kreativmethoden. So, also ich fand es zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit dir immer super dankbar, wenn du halt irgend so einen Gesangspattern oder eine Melodie hattest und so in Indianersprache.
Ja. Yeah.
So, wo ich, weißt du, wo ich einfach so wie so eine Art Puzzle habe, was ich einfach rein, wo ich einfach den Inhalt reinmachen muss. Und ich vom Beruf her bin ich ja auch, ich bin ja strategischer Konzepter und auch vor allem Copywriter. Und ich habe immer dieses leere Blatt. So, und es muss am Ende irgendwas da sein. Und es gibt ja quasi da die verschiedensten Kreativmethoden. Aber Kommunikation ist, egal ob jetzt beim Schreiben oder bei meinem Beruf, immer das Wichtige. Weil wenn du für jemand anderen was erschaffen musst, muss ich auch genau wissen, was der von mir will. So, also immer wenn ich mit Künstlern wirklich direkt zusammengearbeitet habe, jetzt zum Beispiel bei dem Netflix-Ding, da kam der Schauspieler am Anfang so, wir haben nicht direkt angefangen irgendwie zu schreiben und zu produzieren, so, sondern wir haben halt irgendwie erstmal FIFA gespielt, so, haben zusammen Mucke gehört, haben uns unterhalten, so, und weil ich was von seinem Charakter haben will, um zu gucken, so, okay, gibt's in mir irgendeinen Teil, der auch so ist wie er, damit wir eine gemeinsame Basis finden und ich quasi, weil ich bin der Meinung, du kannst nur was authentisch als, also wenn du dir die Texte schreiben lässt und Songs machst so, dann können die nur richtig geil und von Herzen kommen, wenn auch von deinem eigenen Herz ein bisschen was drinne steckt. So, und am liebsten, ja, also ich verreime und verschreibe am liebsten eigentlich die Gedanken anderer, so. Das finde ich am dankbarsten, so. Klar kann ich mir auch was aus Rippen ziehen, so. Und es funktioniert sicherlich auch. Aber ich bin davon überzeugt, dass die besten Produkte wirklich in so enger Co-Kreation oder Zusammenarbeit rauskommen.
Und da hast du quasi auch vor der Ablehnung keine Angst. Also das ist ja die Angst, die zum Beispiel wahrscheinlich bei mir dort dahinter steht. Ne? Die Angst, etwas zu machen. Es gibt eine Erwartungshaltung. Ne? Leute denken irgendwie, okay, das ist ja jetzt der und der Produzent oder der und der Schreiber, Rapper. Das muss jetzt ja überkrass sein, weil, keine Ahnung, weil ich irgendwie von dem 3 Beats gehört habe, die ich total feiere, oder weil ich seine Alben kenne und das Album finde ich textlich total der Hammer. Und dann könnte es ja passieren, dass du dann um die Ecke kommst und dann irgendwie Hausmaus Klaus machst. Und dann das ist irgendwie gar nicht das, was wir wollen. Ich glaube, dass dieser Gedankenspiel bei dem tatsächlichen Kunden, nenne ich ihn jetzt mal, gar nicht stattfindet. Aber passiert das bei dir im Kopf manchmal oder bist du da völlig frei von und sagst,
alles,
was ich mache, ist geil.
Das ist halt das Erfrischende am Ghostwriten, gerade wenn es kein Rap ist. Also ich mache wirklich am liebsten auch so wirklich so Gesangsnummern. Ich würde auch tatsächlich so gern Dark Wave und sowas, kann ich mir super gut vorstellen, habe ich super Bock drauf.
Richtig so, da musst du aber die ganzen Wörter verwenden, obwohl das sind die ganzen Wörter, die du sonst nicht benutzen darfst.
Ja, also weißt du so, dann recherchiere ich mich da rein so in diese Welt. und was so zum Beispiel Reimqualität angeht, so hast du mal versucht, irgendwie einen achtsilbigen Reim auf 105 BPM zu singen, das klingt halt scheiße so, weißt du?
Ja.
Also die Ansprüche, was einen guten Text ausmacht, ist bei Rap was ganz anderes als jetzt bei Pop oder bei Schlager oder bei weiß
aber
nicht
was. Aber ich finde es tatsächlich viel schwieriger.
Ja, na klar, weil Simple ist halt King und King ist halt schwierig, so, weißt du, also du kannst schon auch geile Haus-Maus-Reime machen, so, wenn du die Eier dazu hast und wenn auch alles da drumherum irgendwie einen Inhalt hat. So, es kann aber auch ganz schön in die Hose gehen, dass es halt einfach nur, ja, infantil und peinlich ist. Und ich finde so Bedeutung, Inhalt, geile Metaphoriken, geile Bildsprachen sind in so Geschichten viel wichtiger als jetzt ein krasse Reime.
Total.
Auch Timings, Taktungen, Melodien, so darüber transportiert sich. Also ich habe mich während meines Studiums viel mit Musikwissenschaften befasst. Also eher gesagt sogar mit, welche Faktoren braucht es, dass wenn du Musik hörst, Emotionen ausgelöst werden. Mhm. So, das gibt auch einen, der hat zum Beispiel so ein dickes Buch geschrieben, die Popformel und so, wo zum Beispiel drinne steht, okay, es gibt gewisse feste Variablen, also die haben hunderte von Popsongs aus allen Dekaden verglichen und haben halt geguckt, okay, was haben die alle gemeinsam? Und da gibt's halt erstmal ganz klare Faktoren. Erstens so, okay, der Songtitel sollte auf jeden Fall in der Hook stattfinden. So, dann gibt es so gewisse Basic-Plots oder Narrative, mit denen viele resonieren können. Das ist meistens zum Beispiel Sehnsucht, Sehnsucht nach irgendetwas oder Sehnsucht ausleben, Liebe, Verlust. Ja, und dann natürlich auch so dieses Bad Boy-Ding. Das sind so diese großen Narrative, die immer funktionieren. Es gibt ein Geschwindigkeitsspektrum, so Danceability ist quasi dann die KPI. So, das läuft dann quasi zwischen 105 und 135, ich will keinen Scheiß erzählen. Und dann gibt es aber auch gewisse Akkordabfolgen, die sich über Jahrzehnte Chartgeschichte immer wiederholen.
Die Popformeln halt.
Die Popformeln, genau. Und zum Beispiel so jemand wie Dieter Bohlen hat es halt in der Pisse so. Wenn du dir die ganzen Modern Talking Sachen zum Beispiel anhörst, also gerade jetzt die ersten 2, 3 Alben, wo die sehr erfolgreich waren, die hören sich fast alle gleich an, die Songs so. Und haben aber immer wieder funktioniert. So. Deswegen ist Dieter Bohlen noch so ein geiler Atze. weil er die auch alle in Jogginganzug produziert hat, so, weißt du? Ja. Nee, und für mich war halt, während meines Studiums wollte ich halt rauskriegen, okay, was ist es, textlich so. Also welchen Anteil hat Text, um Emotionen auszulösen? Weil ich das selber auch kannte, so es gibt so gewisse Songs, wo ich halt heulen muss. So. Mhm. Und das fand ich immer krass interessant und habe halt überlegt, so okay, also dafür gibt es keine richtige Formel. Es gibt halt gewisse Techniken und allein über diese Narrative geht schon viel und du musst halt so konkret sein, dass du eine feste Geschichte hast, mit denen Leute resonieren können, aber so viel Platz lassen, dass jeder einzelne Hörer seine individuellen Erfahrungen in den Song reininterpretieren kann. Und dann hast du, wenn du dann halt wirklich so traurige oder auch schöne Sachen, es gibt, du kannst auch vor Freude weinen, also manche können das.
Ich kann das.
Dann kannst du da solche Affekte erzielen. Und das finde ich halt schön. Musik hat eine total schöne Kraft. Und deswegen arbeite ich auch gern so, wie ich arbeite. So, ich will nicht irgendwie einfach nur was zum Wegkonsumieren, so Fast-Food-Shit machen halt.
Aber du bist ja auch jemand, der trotzdem da noch gerne mal Spitter-Rap macht, ne? Wo es quasi...
Ja, also wie gesagt, beim Rap sind die Variablen nochmal anders. Also. Natürlich, diese Techniken und so, die nehme ich mir für den Rap natürlich mit.
Ja.
Addiere sie aber mit den ganzen Techniken, die ich sowieso schon hab. So, und klar gibt es halt dann wieder auch bestimmte Dinge, die ich im Rap nie schreiben oder sagen würde, wie ich sie jetzt zum Beispiel in gesungenen Songs schreiben würde.
Mhm.
Und ja, also schlüpfst schon irgendwie in einer anderen Rolle oder ziehst, oder eher, ne, du bist immer der gleiche, da ziehst du einfach ein anderes Kostüm an, kann man sagen.
Mhm. Ich glaube, da sind wir uns ganz ähnlich auch so ein bisschen, weil ich hatte ja diese Zeit auch, wo ich sozusagen immer Hip-Hop-Kind gewesen, aber dann irgendwie so diese Lust und diese Neugier, Sachen zu machen, die ich persönlich selber nie gehört habe. Nie, also, ne? So, ich kann mich dann irgendwie entsinnen, dass ich so bis in den bis so Dark Wave, wie hieß es, so Body Pop Music, also so Techno Dark Wave, ja, und so, weißt du?
Okay.
Und da Sachen irgendwie geschrieben habe. Und das, aber immer mit so einem Hip-Hop-Gedanken natürlich im Kopf, weil das ist dann irgendwie drinne, die Art und Weise, wie man schreibt. Aber es ist halt wie so eine Challenge, ja? Es ist halt einfach wie so, mal gucken, wie das geht. Mhm. Und man ist dann einfach eine völlig andere Person. Man singt die Demos anders, man fängt an, sich so eine, keine Ahnung, so denke ich, wie das so, ja. Dann habe ich halt irgendwie so gesungen, ja. Oder so, weißt du? Und man setzt dann irgendwie wie so eine Maske auf und das ist aber auch irgendwie befreiend, weil man dann genau ohne dass man in diese Szene abgetaucht ist, ohne dass man jetzt diesen ganzen wie funktionieren die Codes und, hm, und was ist cool, was findet man nicht cool. Ah, die Musik, ah, das klingt jetzt ein bisschen zu sehr nach dem und den mag ich nicht, weil der war mal unfreundlich zu mir oder all diese ganzen, ja, Scheiße. Und du kommst halt, gehst in so eine Musikrichtung rein, in so ein Genre, in dem du im Prinzip wieder so eine weiße Wand vorfindest.
Genau.
Und du probierst nur beim Texten oder beim Produzieren so, okay, was sind die Eckpunkte? Was ist so das Must-Have? Und ich glaube, da sind wir Hip-Hop- Aufgewachsenen, also Leute, die mit Hip-Hop aufgewachsen sind. Ich glaube, wir sind da tatsächlich besser drin, andere Kulturen relativ schnell absorbieren zu können und auf ihre grundlegenden Elemente zu reduzieren, als das zum Beispiel, also ich kann mich so erinnern an so Rocker, die dann irgendwie so Hip-Hop-Beats oder Leute, die, keine Ahnung, Popper oder Jazzer oder so sind, die dann irgendwie auch mal Hip-Hop-Beats machen und das war halt immer so, ja, nee, aber du hast überhaupt nicht verstanden, worum es geht.
Das ist, glaube ich, erstmal der Vorteil an der Hip-Hop-Kultur an sich so, dass es ja nur aus Grundelementen anderer Kultur besteht. So,
klar.
Ich glaube, das macht auch sowohl einen guten Produzenten als auch einen guten Schreiber oder einfach Mit-Creator oder weiß ich was, einfach aus, sich einzulassen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel mal zurückspiele auf Talkie, wenn du dir jetzt zum Beispiel die Produktion anhörst, die er für Audio und Jessen gemacht hat, differenzieren die sich eindeutig, wie zum Beispiel die Produktion, die er zusammen mit Fit Meller auf sein Album gemacht hat. Wiederum ist Döll auch nochmal ein anderer Schnack und T9 auch nochmal ein ganz anderer Schnack, weil er sich halt natürlich auch immer, er ist ja auch keiner, der in seinem stillen Kämmerchen sitzt und dann einfach so sein Ding macht und so, ja, hier, nimm den. Was, findest du scheiße? Nee, dann kriegst du den nicht. So, sondern es ist halt wirklich einfach so, okay, was wollen wir machen? Worauf hast du Bock? So, wie soll die Nummer irgendwie sein? Guck mal, ich habe das hier, das ist geil. Nee, okay, gut, dann guck ich mal nach was anderem. So, du musst halt natürlich viele Neins am Anfang einstecken können. Aber wenn du die erstmal alle weg hast, dann weißt du, woran du bist und hast dann irgendwann das große Ja. So, und ja. Das macht, glaube ich, einfach einen guten Musiker, der mit anderen Leuten arbeitet, aus. Egal, ob du jetzt ein Instrumentalist bist, ein Produzent, ein Schreiber. Oder auch, ich finde, beim Mastering ist es auch ganz wichtig und Mischen, dass du jemanden hast, der die Vision teilt, der weiß, okay, die Jungs sehen das, dass sich das so und so anhört. So, und das, weißt du, so gerade beim Rap ist es so, wenn du eine Rap-Platte nach Regeln, nach Mastering-Regeln mischst, so, dann kann es sein, dass du die komplett kaputt machst. So. Und deswegen, Kommunikation ist da das Wichtigste, dass man seine Leute richtig brieft, aber dass man auch selber, wenn jemand zu einem kommt, auch quasi die Eier hat, rückzufragen. So, ey, das habe ich nicht verstanden. So und so. Meinst du das so und so oder eher so? Oder ich finde, wenn du das so machen willst, passt es nicht zusammen. Warum machen wir das nicht so? Also auch so Fehlerkultur, wenn man auch oder Kritikkultur, das finde ich alles enorm wichtig. Wenn du da diese Basis hast, dann kannst du halt wirklich cool zusammenarbeiten. Auch mit Cover ist es genau das Gleiche. Boggy Grump zum Beispiel, der hat bei T9 immer Cover gemacht. Der hat sich super drauf eingelassen, hat halt Collagen gemacht und jeder Teil der Collage ist ein bestimmtes Fragment aus irgendeiner Zeile von einem Song und so. Und wenn dann irgendwann dir Leute, die Platte haben, zurückschreiben und das dann entdeckt haben und geblockt haben, wie krass das ist. So, das, also weißt du, besseres Lob kannst du ja nicht bekommen, so dass die Vision, die du hattest, in Erfüllung gegangen ist oder der Plan, den du da geschmiedet hast.
Was, wenn man das sich jetzt anguckt, so deine ganzen Projekte, die du machst, ist das auch ein Ausdruck dieser Spielfreudigkeit mit Text oder mit Musik im Allgemeinen, glaube ich eher. Es geht gar nicht so sehr um den Text, aber du bist ja auch jemand, der dann sagt, okay, ich habe jetzt hier das eine Projekt, ne, dann ist es Young Lungs, dann kriegt das einen musikalischen Rahmen, der irgendwie auf den anderen Projekten sicherlich hier und da auch mal mit angeschnitten wird, aber nie sozusagen, also da wird dann dieser Arm komplett ausgelebt. Dann ist es textlich irgendwas, ne, letztens die Hausmann-EP, ja, wo im Prinzip eine komplett andere Figur geschaffen wird von dir als DOS, ne, vom rappenden Ich, so ein bisschen als das dann vielleicht auf einer T9-Platte ist.
Ja.
Und davon gibt es ja mehrere andere Projekte und Beispiele und auch eine Sonderar, die Alben, ne, da steht ja auch jedes Album dann irgendwie wieder für sich und das ist immer alles sehr konzeptionell und aber auch sehr verschieden. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Marke von dir, der Markenkern. Jetzt kommt der A&R kurz durch und stellt die ketzerische Frage, ist es denn, weil du dich nicht auf den einen DOS einigen kannst und sagst, okay, das ist es, was ich der Welt präsentiere. Aber wenn du natürlich jetzt irgendwie guckst, die erfolgreichen Künstler, zumindest Rapper in unserer Zeit, sind halt sehr eindimensional meistens, haben irgendwie einen gewissen Markenkern und der wird dann halt mal nach links, mal nach rechts irgendwie ausgedehnt. Da passiert soundtechnisch mal so ein bisschen eine Anpassung, aber grundsätzlich bleibt es dann doch so ein bisschen in dem Narrativ drinne. Oder zumindest passiert das alles unter dieser einen Marke. Ne? Bei dir ist es ja schon so angelegt, dass du schon von vornherein sagst, das ist jetzt hier, und selbst innerhalb einer der Projekte, ne? Also jetzt, wenn man T9 guckt, dann kommt das Album, dann kommt da irgendwie davor noch die EP, die irgendwie wieder einen eigenen Themenrahmen kriegt. So. Also ich kann das zu 100% nachvollziehen und finde das, entdecke mich da auch total drin, dass ich so dieses, oh, ich habe einfach so eine große Liebe für 80s Boogie Funk. Ich muss da irgendwie eine Welt finden, in der ich das ausleben kann. Ich habe aber auch eine riesen Liebe für Alchemist-Style Beats. Ja. Ich brauche irgendwas, wo ich das ausleben kann und so. Ist das Ding und so? Und da würde sich ja auch so ein bisschen zeigen, dass es immer eher um das künstlerische Ausleben geht, als um, wie mache ich ist möglichst gut konsumierbar für die Leute.
Nee, diese Variable ist auf jeden Fall ganz hinten dran. Mhm. So, also ich weiß auch, dass es absolut unwirtschaftlich ist, so wenn ich irgendwie mit jedem, also ich gebe ja jedem Projekt auch einen neuen Namen.
Ja, ja.
So, das habe ich von Kool Keys gelernt. Das fand ich bei Kool Keys, genau, fand ich das damals super geil.
Hat bei ihm auch überhaupt nicht funktioniert.
aber ich fand's dope.
Ich find's auch mega geil.
Und
es ist, da kommt diese.
Bei Quasimodo auch so, weißt du, hat er sich auch so einen komplett neuen Charakter erschaffen, so, und das finde ich halt irgendwie, fand ich es immer cool, so, dass ich so jedem Projekt irgendwie immer eine neue Facette, so, weil ich will mich als Künstler ja auch weiterentwickeln und ich will auch vielfältig sein. Und bei T9 haben wir uns mittlerweile einfach eine Narrenfreiheit erarbeitet. So. Also bei T9 kannst du immer alles erwarten. So. Du kannst halt eine totale Goofy-Platte, die halt irgendwie ganz roughe Sample-Beats hat und irgendwie, ja, irgendwie so lustig und cool und trotzdem typisch T9 ist. So. Das kann aber auch ein Album sein, was so richtig tief reingeht. So. Und du bist halt emotional total mitgenommen und ist auch trotzdem typisch T9. Ja, und immer wenn ich habe halt auch noch nie ein Solo-Album gemacht. Also
ja,
klar.
Das ist halt sowas, genau, wo ich dann immer denke, ist es...
Warum macht er das nicht?
Ja, also warum nimmt er nicht diese ganzen Fans alle einmal mit und sagt, auch die ganzen musikalischen Baustellen und die musikalischen Geniestreiche, sage ich jetzt mal, die dann da auch dabei sind. Also, dass man sagt, okay, dann ist halt irgendwie, sind halt drei Beats von Talkie, dann ist was von Defekt, dann, also, ne, und so diese ganzen Sachen und zwei, drei macht er selber und all das und das einmal sozusagen, um alle Fans zusammenzuführen.
Ne?
Aber warum nicht? Oder ist es der kommunikative Charakter?
Es ist der kommunikative und aber auch der partnerschaftliche Charakter.
Aber wäre ja trotzdem so. Du hättest ja trotzdem für jeden Song einen Partner.
Ja, aber ich habe für das Projekt keinen Partner. So, ich muss, also zum Beispiel, ich krieg's ja auch nicht geregelt. Arbeite ich auch ewig dran. Es langsam löst sich der Knoten, auf eigene Produktion zu rappen. Das ist eigentlich noch mein... Mhm. Also das steht noch so auf meiner To-Do-Liste, was ich noch erreichen möchte, künstlerisch.
Damit du auch wirklich ein richtiger Kool Keith dann bist.
Hat Kool Keith mal selber sich ein Album schon produziert?
Ich dachte, der hat auch produziert, oder?
Ich weiß nicht. Meines Erachtens nach hat es so Cutmaster Kurt viel gemacht.
Okay, und schreibt das mal in die Kommentare, ob dem so ist.
Ja. Das will ich gerne. Und klar, da habe ich dann auch überlegt, okay, da kannst du wirklich mal ein paar Produktionen voran, weil es gibt halt auch so viele Produzenten, die auch zu mir ankommen und sagen so, ey, ich will unbedingt was mit dir machen und so. Und halt wirklich ein Bruchteil, so die kriegen von mir mal ein Verse auf die Compilation, nicht weil ich so ein arroganter Wichser bin, sondern weil ich mich auch schwer tue, so wenn man mir ein Beat schickt, so dass ich mich dann alleine hinsetze und den schreibe und alleine aufnehme und so, das fühlt sich für mich nicht cool an oder ich kann das noch nicht.
Aber
so,
das ist krass, ja, fällt mir ein, zum Beispiel Aber jetzt verstehe ich das. Ne? Wir hatten bei dem einen Song für den Film, da hat noch eine Rap-Strophe gefehlt.
Ja.
Und eigentlich hatte ich dich geholt, damit du diese Rap-Strophe schreibst.
Ja.
Und dann haben wir die aber nicht mehr bei mir im Studio geschrieben, weil ich weiß gar nicht warum. Oder weil wir haben, glaube ich, erstmal nur Ideen. Wir hatten, glaube ich, so 4, 5 kurze Hook-Ideen-Skizzen für einen möglichen Song.
Ja.
Und dann kam sozusagen, hatte ich mich dann auf eine festgelegt und gesagt, okay, das wird's werden. Und dann brauchte ich aber noch eine Rap-Strophe. Und dann habe ich dir geschrieben, gesagt, kannst du mal noch eine Rap-Strophe schreiben? Und dann hast du dich super schwer getan, hast irgendwie, so, ich weiß nicht mehr genau, ich übertreibe jetzt mal, damit wir es bildlich haben, hast du irgendwie 2 Tage dich nicht gemeldet, dann habe ich nochmal so, was ist denn jetzt? Und ja, und ich glaube, ich komme hier irgendwie gerade auf nichts. Und dann weiß ich noch, dann bin ich aus der Dusche aus, war in der Dusche und dachte so, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich einfach angefangen und habe die so beim Duschen irgendwie so im Kopf geschrieben. Und dann habe ich dir nur so geschrieben, du, ich brauche mal noch ein Reimwort auf, ich weiß es nicht mehr, Geisterbahn oder Rummelplatz oder so. Ne? Und dann kam halt innerhalb von 3 Minuten oder so, ging es halt nur so ding, 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 ding. Und dann kam so ein Reim nach dem anderen und das. Und dann ging das und das hat mir dann wiederum geholfen, um da, wo ich quasi gehangen habe, so konnte ich, okay, krass, ja, cool, sind ja 4 Zeilen schon fertig wieder, weil du mir 3 Reimwörter gegeben hast. Und da habe ich so gedacht, das kann doch gar nicht sein, weil der hat jetzt keinen Bock oder was ist jetzt los? Aber es ist dann gar nicht der Bock, sondern es ist dieses, du bist alleine dann irgendwie lost oder was?
Ich bin alleine mit meiner Kritik. So, ich bin halt
dir fehlt der positive.
Ja, ich bin halt selbst Feedback. Auch mein größter Kritiker beim Aufnehmen. So, und wenn ich halt ein Beat baue und dann noch darauf schreibe und aufnehme, dann weiß ich gar nicht, wo ich mich zuerst.
Was du zuerst scheiße findest.
Genau so. Oh, der Beat ist noch nicht richtig arrangiert und oh, der klingt da scheiße. Und dann musst du nochmal ran. So, ach, naja, die Zeilen da irgendwie sind da eigentlich von den 16 Zeilen sind jetzt irgendwie eigentlich nur 8 cool. So, und ach, na, irgendwie führt er noch nicht zu nüschen, ich habe keine Hook und ich lass einfach sein. Und jetzt habe ich mittlerweile gelernt, so, dass wenn du, so, du kannst eine Skizze machen, Bro, so, weißt du, so, und das muss auch nicht alles perfekt sein, so. Und vor allem bist du selbst auch dein schlechtester Kritiker unmittelbar, nachdem du es gemacht hast, so. Mach was, lass es liegen, so, ein paar Tage, so, und dann kannst du mit neutralem Mind dir das nochmal anhören und dir dann, ich habe das nämlich auch ganz oft, wenn ich mit Defekt im Studio bin und wir einen Song machen so und ich gehe, so, wir haben den Song fertig und aber ich stehe da nicht so im Studio so, was für ein Ding, so, weißt du, sondern so, mit dem bin ich noch unzufrieden und da hast du irgendwie, das ist zu lame und bla und mach mir übel den Kopf, so. Und dann höre ich den eine Woche später, weil ich sag zum Beispiel Defekt auch und Talkie auch so, bitte schick mir die Tracks nicht, so, weil ich die ganze Zeit höre und so, wäre ich verrückt. Und dann habe ich eine Woche.
Das ist aber, liebe Rapper da draußen, bitte nehmt euch ein Beispiel an das 9 und geht. Ich hasse das, wenn Rapper, wenn du eine Session hast mit Rappern, so, ne, da ist weder ein, da ist keine einzige Gesangsspur irgendwie ordentlich gepegelt, nichts stimmt irgendwie. Und dann so, ja, kannst du mir mal den Roughmax so, ich brauche den noch fürs Auto. So. Ja. Das ist so. Und dann ballern die das auf der Fahrt zurück. Ich verstehe das auch total, aber es ist halt so. Es gibt halt nur 2 Möglichkeiten. Entweder du findest den Song schlechter, als er eigentlich ist, weil du abgefuckt bist
oder
davon.
Oder vice versa.
Genau. Oder andersrum, du findest den Song dann in der Form so gut, dass jede qualitative Verbesserung, die dann stattfindet, in deinen Ohren erstmal klingt wie eine Verschlechterung.
Talky nennt es Demoritis.
Genau. Und das hasse ich so, ne? Wenn du dann irgendwie sagst, ey, jetzt habe ich hier nochmal richtig geil und der Mix und jetzt habe ich mit den Stimmen mal hier noch und da noch Effekte und dies und jenes und dann ist so. Ja, aber weißt du, im Demo so, da war die Stimme irgendwie viel lauter so. Ja, klar war die lauter, aber die war halt auch zu laut so.
Ja, genau, und das habe ich auf jeden Fall langsam eingesehen, so, dass ich sage, okay, ich lasse es erstmal liegen. Ich habe es eingesehen, ich lasse es erstmal liegen und hör's mir eine Woche später an, dann kann ich sagen, und oftmals ist dann so, dass mir gar nichts auffällt, so diese ganzen Painpoints, die ich hatte, als ich dann weggefahren bin, die waren dann erloschen, so, weil ich tief viel zu sehr im Tunnel drin war, so. So quasi, ich habe in den ganzen Sandkörnern gewühlt so und habe halt zwischen den ganzen beigen Sandkörnern so mal ein paar weiße gefunden, so, weißt du?
Ich habe letztens eine ganz krasse, irgendwo im Internet, YouTube Rabbit Hole, habe ich was gehört übers Mixen, was total offensichtlich ist und wo ich so dachte, ja krass, aber so und probiere das jetzt ab und zu bewusster zu tun. Und zwar, wenn du zum Beispiel eine Snare mischt. Ha?
Ich mische keine Snares.
Ja, aber was doch, ja, aber du willst die Lautstärke einer Snare, ja, irgendeines Elementes festlegen, ja, oder du machst an irgendwas, dann machst den Hallraum oder sonst irgendwas, ja, so. Dann neigt man halt total krass dazu, dass man sich dann, das ist auch im ersten Moment richtig, ne, da drauf zu hören, ja, was denn dieses Element jetzt macht. Aber eigentlich musst du dich darauf konzentrieren, was alles andere macht. Und möglichst nicht auf dieses Element, sondern genau auf alles andere. Und dann zu gucken, ab welchem Zeitpunkt es anfängt, dich, was weiß ich, von was anderem abzulenken.
Ah, ist das oder auffällig?
Was tatsächlich auffällt. Das heißt, man dreht nämlich dann so lange an irgendwelchen Details rum, die für das All-Over-Picture völlig irrelevant sind. Ja. Und ich glaube, genau das Gleiche ist auch beim Texten und beim
Absolut,
Rappen,
ja,
dass man dann sich auf diese eine Line oder das eine, ist das jetzt vorne, muss ich das lieber geschaffelt oder muss ich es eher geswingt rappen oder muss ich die eins noch freilassen oder,
ja,
nicht?
Oder doppel ich das oder,
genau, oder doppel ich
nicht
das nicht
so,
und so. Ja. Und das sind halt alles so Sachen, auf die man sich dann krass einlässt, weil man auch gerade weiß, ah, das habe ich jetzt so gerappt, jetzt kommt da der Doppel, ah, da habe ich den, hab ich den Doppel verkackt und so. Und wenn das irgendwie mal 3-4 Tage wegliegt oder eine Woche und man sich einfach im besten Fall nicht mehr daran erinnert, wie der Beat klingt, hm, und was man da genau gerappt hat, das ist halt, das sind aber auch nur wenige Momente, in denen man das einmal so beurteilen kann.
Ja, und dann, aber das ist auch der Moment, wo du dann wahrlich erkennen kannst, so, okay, ist es absoluter Bullshit, den ich hier, ja, gemacht habe, so, oder steckt hier Potenzial drin?
Richtig.
So, und auch dieses ständige irgendwas feilen, das habe ich zum Beispiel auch gelernt als Rapper. So, also manchmal bin ich körperlich gar nicht mal so kurz nach dem Schreiben in der Lage, so on point zu spitten, wie ich es gern hätte. So,
weil
und dann take
körperlich
ich das und so.
Anstrengend das Schreiben?
Nee, weil ich halt, glaube ich, einfach so, ich nenne es immer. Ich nenne es immer Alterslatenz. So. Nee, ich glaube, es liegt aber einfach daran, so bis abends im Studio, so bis völlig dicht gekifft, so, weißt du, was beim Schreiben sehr produktiv sein kann. Also ich kann auch ohne Kiffen schreiben. Aber beim Rappen so, du kriegst halt irgendwann das Maul nicht mehr auseinander, du bist halt einfach träge so und dann brauchst du dich nicht wundern.
Es gibt auf jeden Fall so ein, zwei legendäre Demos, die ich hier habe, die du dann in so einer Situation eingerappt hast. Da müsste man eigentlich, das wäre eigentlich nochmal so ein Konzept, da müsste man nochmal so eine eigene Platte machen, wo du quasi, wo du in diesem Stadium, ja, Sachen einrappst und alles mit so gescrewten Beats und so.
Aber das so schaffst du dann halt einfach nicht mehr. Und dann, weißt du, auch es liegt auch daran, dass du den Text noch nicht auswendig kannst und deine Atemtimings noch nicht perfekt drin hast. Wenn du den dann aber ein paar nach den 3 Tagen dann hörst und sagst, okay, ja, ist dope, ist alles cool. Ich muss einfach nur nochmal neu aufnehmen, so, und dann sitzt der. Und dann nimmst du den aber auch mit einmal auf als One-Take oder maximal, weil, ja. So, aber One-Take ist schon möglich dann. Und dann sitzt er auch perfekt. So, da musst du halt auch nicht immer hin und her schieben. Mhm. Also wir reden aber hier wirklich von anspruchsvollen so Triolen-Sachen und so. Also jetzt so normalen 80 BPM, 1:4, so, das kriegst du schon noch hin. Auch super begrifft. So, aber
hast
halt,
du ja auch schon.
Wenn es aber so, weiß ich, so, also meine, ich hasse ja so alle Beats so zwischen 93 und 97 BPM. Das ist so, die finde ich für mich ich finde die am anspruchsvollsten zu beschreiben, so, weil du kannst die nicht, also, weißt du, wenn du so Halftime nimmst, ist es irgendwie
super slow.
Ist es zu slow und du musst so rübergehen und dann musst du halt aber gucken, dass du es auch nicht zu voll packst und hier und da, weil sonst hast du Probleme mit Aussprache und hier.
Ja, du, was du auf jeden Fall hast, ist, dass du jemand bist, der schon viel Inhalt packt, ja, in Rap. Und das ist halt, glaube ich, auch das Problem der deutschen Sprache. Und dann sind natürlich, sagen wir mal, die eher langsameren Beats sind da natürlich etwas zuträglicher, als wenn es dann zu schnell wird. Wenn es dann wieder eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann geht's, weil dann kannst du auf der Geschwindigkeit dann mitfliegen. Also so ab, was weiß ich, 110 oder so.
Also 110 bis 170 oder
170.
Ja, also 170
so,
ist ja
dann wieder im
Halftime.
Ja, okay,
also.
Aber wir bleiben mal jetzt im Normal Time.
So, also da fühle ich mich richtig wohl. Also ich kann auch über alles rappen und über alles schreiben. So. Auch ich kann noch einen 95, aber der kostet mich mehr Kraft einfach. Mhm. So, er kostet mich einfach ein bisschen mehr Kraft, mehr Geduld, damit dann alles auch so cool sitzt. So, da ist so ein, da verzeiht dir so ein 120 BPM Beat oder 74 BPM, die verzeihen dir ein bisschen mehr Sloppiness, so, weißt du? Mhm. Und auch so, du musst halt nicht so krass Silben counten, damit der sitzt. Du hast halt einfach immer so links und rechts im Takt immer noch ein bisschen Platz und so, weißt du?
Und die, aber wenn du jetzt diese verschiedenen Projekte immer angehst, so, ist das eher etwas, wo du sagst, oh, da habe ich musikalisch Bock drauf? Oder ist es auch so ein bisschen immer, oh, wo könnte die nächste Herausforderung liegen? Und das deckt mich dann irgendwie.
Das eine bedingt das andere. So, wenn da eine Herausforderung für mich ist, dann habe ich da Bock drauf. So, also deswegen, viele fragen auch immer so, hey Dos, kann ich dir mal ein paar Beats schicken? So, und dann schicken die mir halt irgendwelche so Boom-Bap-Beats so mit so Jazz-One-Shots und sowas. So, ey, das Ding habe ich halt schon durchgespielt. Das fordert mich halt null heraus. So, es sei denn, man hat, jetzt würde ich so Hubert Davis zum Beispiel nennen, wobei der macht nicht so eine Beat so, aber der macht schon auch sehr simple Beats so, auch kann man auch schon so mit Talkie oder so vergleichen. Aber bei dem würde es mich zum Beispiel überreizen, weil der so ein geiles Soundbild hat. Mhm. So. Oder auch so ein Fit Meller, weil der hat relativ volle Beats, so dazu gucken, so okay, wo könnte da mein Platz sein, so wie könnte ich mich mit denen einigen, so dass wir zusammen was Geiles machen, da würde ich zum Beispiel Potenzial sehen. Shoutouts an Meller, so, ich habe ihm schon geschrieben, so, ich
super, super Typ auf jeden Fall.
Auf jeden, krasser Produzent, krasser Mischer und auch einfach ein cooler Atze halt.
Ja, ja. Super netter Typ auch.
Ja.
Ja, super. Wir könnten noch Stunden weiterreden, aber ich glaube, wir haben die erste auf jeden Fall schon voll. Müsste ich jetzt gucken, aber bestimmt.
Gibt es da noch irgendwas, was du deinen Fans da draußen sagen möchtest?
Und was ich meinen Fans da draußen sagen möchte? Ja, nee,
das ist so diese Schlussfloskel.
Es gibt auf jeden Fall was, was ich meinen Fans noch sagen möchte. Ich möchte meinen Fans sagen, dass sie die neue T9-Platte, wenn sie vorbestellbar ist, vorbestellen sollen.
Auf jeden.
Zweimal, einmal zum Verschenken und einmal zum selber hören. Und ansonsten abonniert die Glocke und so sagt man immer.
Genau, so schreibt es in den Kommentaren und macht die Likes.
Macht die Likes und so. Abonniert die Glocke, finde ich übrigens so richtig geil. Das ist so, ja. Macht so gar keinen Sinn.
Ich würde euch auf jeden Fall auf den Weg mitgehen, wenn es für euch, also wenn ihr so dieses ganze T9-Ding interessant fandet oder weiß ich was und da Bock drauf habt, so, dann guckt mal bei Instagram T9, da könnt ihr euch beim Newsletter anmelden.
Ja, wir haben jetzt gar nicht drüber geredet. Ihr habt doch ein richtig krasses Marketing-Game.
Funneling.
Funneling, wie du das nennst. aber den machen wir jetzt nicht nochmal auf, den Topf, aber das ist auf jeden Fall krass. Lass uns ganz kurz doch nochmal drüber reden. Also, es gibt ja nicht so viele in Deutschland, die dieses jetzt sagen wir schon wieder Alchemist, aber oder Griselda-Ding, ne? So dieses einfach Hardware zu verkaufen, also Vinyls, Tapes, Merchandise zu verkaufen. Gleichzeitig aber auf Spotify und Co. irgendwie von der Relevanz eigentlich völlig unbedeutend zu sein. Das muss man einfach, also ja, gerade wenn man sich jetzt Griselda-Sachen und so ansieht, dann ist das halt.
Ja, mittlerweile geht's bei denen schon, ja, aber am Anfang, als ich die auf dem Schirm bekommen hatten die weniger Streams als ich. Yeah. Also nicht Streams, monatliche Hörer.
Ja.
So, und jetzt hat sich das bei denen schon irgendwie ein bisschen alles.
Aber was haben die jetzt? Weiß ich nicht. Was sind das dann?
Ich glaube, Benny hat schon so eine Million monatliche Hörer oder so. Ist halt für Ami-Verhältnisse jetzt auch nicht wow.
Ja. Ja.
Aber hat da, also ich finde es schon geil, dass viele halt so einen Sound dingen, wobei die ihren Sound auch jetzt über die Jahre doch schon ein bisschen wieder den Mainstream angepasst haben. Also kurzer Hitboy-Hate. So, also jetzt mal die Nase hin und her gestellt. So, aber zum Beispiel das, was Benny gemacht hat, so, das kommt überhaupt nicht dem nah, weshalb ich irgendwie jetzt Benny the Butcher-Platten gefeiert habe. So. Da finde ich die Sachen mit Alchemist halt oder mit Derringer
ist,
viel
fetter. Aber ist das dann vielleicht auch der Schlüssel, den man dann vielleicht auch manchmal gehen muss? Also, oder der Weg, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal eine kommerzieller klingende Platte, in Anführungsstrichen, um einfach danach wieder abtauchen zu können, aber mir halt die 1 Million monatlichen Hörer zu holen.
Da hat Galfmann, ein guter Rapper-Kollege von mir, mal einen sehr klugen Satz gesagt. Er hat gesagt so, hey, wenn du wenn du neue Hörer gewinnen willst, wirst du automatisch auch immer welche von den alten verlieren. So, weil du dich natürlich bewegst und so. Und so ist es halt. Also klar, jetzt zum Beispiel Wu-Tang, so, weißt du, so ich kann. So, es gibt wo Hardcore-Fans, so, die feiern jetzt auch nicht jedes Wu-Tang-Album. So, weißt du, so. Und dann gibt's aber, also zum Beispiel, ich bin persönlich mit The W, weil ich einfach aufgrund meines Alters und dass ich vom Dorf komme, so, war mein erster Wu-Tang-Kontakt The W. Mhm. Und ich fand's super krass und ich habe mich wirklich lange, also erstmal lange schwer getan, die ersten Alben überhaupt zu verstehen, weil ich sie überhaupt nicht so cool fand wie The W. Mhm. So. Und das musst du dir als Künstler, glaube ich, immer bewusst sein, so dass du verschiedene Fans mit verschiedenen Ansprüchen an dir und die aber auch nur in verschiedenen, also unterschiedliche Teile deiner Arbeit kennen. So. Es gibt halt so, auch bei mir, die Schaufel- und Spaten-Hardliner, so, die sagen, ja, ich finde T9 richtig kacke. Dann gibt es aber wiederum so Leute, die sagen, ey, mit T9 wurde es erst richtig geil. Mhm. So, dann wiederum gibt.
Na gut, du machst ja generell schon eine Segmentierung deiner Fans durch diese Projekte.
Machst
dir damit sozusagen eine Entschuldigung.
Gleich,
genau,
so,
ja. Du machst dir quasi schon eine Entschuldigung auf. Ich glaube, das ist nämlich genau auch der Punkt. So ein bisschen, hier ist meine neue Platte und für alle, die es nicht mögen, ist hier schon das Entschuldigungsschreiben, weil heißt ja anders.
Ja, genau, aber erwarte nicht das, was du bei dem anderen Projekt erwartest, es hat einen neuen Namen, es ist was anderes.
Und aber das ist ja schon das Ding, weil man könnte das ja auch alles unter demselben Namen rausbringen. Und klar, das hat da nicht. Bei dir geht es halt viel auch um dieses Band-Ding, ne? Zu sagen, ich bin dann irgendwie Young Lungs mit dem und die krassesten mit dem und T9 mit dem und so, Schaufel und Spaten mit dem.
Ja.
Das hat auch sicherlich was mit der Wertschätzung für Produzenten zu tun.
Voll, also ja, ich mag halt auch so klassische Rapper-Produzenten-Kombos und so, feiere ich halt auch. Also. Mhm. Und das kann halt auch super funktionieren, weil man dann eine Band ist und man, ja, Synergie ist halt da das Sprichwort. Aber wir wollten eher über den Newsletter reden,
Ja, aber da hast du, da habt ihr auf jeden Fall so ein krass gutes Tool euch aufgebaut mit sowas total Rückständigen wie Newsletter, was super gut funktioniert und wo du es tatsächlich schaffst, innerhalb kürzester Zeit Fans zu erreichen und auch den Fans zu sagen, guck mal, hier ist ein neues Produkt, kennt ihr noch nicht, kauf aber mal schon mal. Und
genau,
die das dann auch
blind.
Machen. Also, die das dann auch machen, ja. Und das ist ja was, wo auf jeden Fall eine Menge Rapper mit ganz, ganz anderen Hörerzahlen auf Spotify, sag ich mal, ganz weit davon entfernt sind.
Also wir können da, also sowohl Son Ra als auch Hausmann mit Young Lungs waren beides Alben, die erstmal über Newsletter angekündigt worden mit Bestelling. Es gab nichts zu hören, gar nichts. Und beide waren ausverkauft. Und irgendwann später gab es dann mal, also da haben wir auch erstmal noch die Downloads verkauft. So. Das funktioniert tatsächlich auch. Also es hat jetzt nicht so den Riesenreibach gemacht, aber wir haben mit
aber
den.
Es ist halt verrückt, weil das sind
wir
halt alles Techniken.
Weitaus mehr damit verdient als mit Spotify Money so. Und dann haben wir es dann im Nachhinein nochmal bei Spotify reingegeben. Und das. Ja, also
nur für die Sichtbarkeit sozusagen.
Ja, und ich finde, es ist ein nachhaltiger Umgang. Also wir sind uns bewusst, auf welcher Flughöhe wir sind. Wir sind kein Diffus-Magazin oder kein diese ganzen komischen Kultur, die berichten uns alle nicht so, weißt du, obwohl wir eigentlich aus künstlerischer Sicht durchaus relevant wären. So.
Aber wieso berichten die euch nicht?
Ja, weil wir einfach zu klein sind, so, weißt du? Also
aber warum? Also ihr seid ja, also guck mal, ich kenne jetzt nicht. Es gibt wahrscheinlich nicht so viele Deutsche, es gibt bestimmt einige, aber es gibt bestimmt nicht so viele deutsche Rapper, die es irgendwie schaffen, 500 Vinyls von irgendeiner EP zu verkaufen.
300 waren es bei den
Dingen,
aber 500
andere,
machen wir auch
macht
weg.
Ja, auch 500
ja.
Auflagen von irgendwas, ne? Oder vielleicht auch 1000 oder so. Ich glaube, dass es davon halt nicht so viel gibt. Nur ist es halt nicht so sichtbar, weil für so ein Magazin natürlich.
Wir haben die
das,
bemustert.
Aber das herauszufinden, dass da jetzt 500 Stück verkauft wurden, sondern die sehen halt irgendwelche Spotify-Hörerzahlen oder YouTube-Klicks oder Instagram-Follower oder was auch immer. Und das sind halt Kennzahlen, wo ihr vielleicht nicht so punkten könnt.
Ja, aber dann bist du halt ein schlechter Kulturjournalist, wenn du halt nur auf Verkaufszahlen guckst. So, dann
ja gut, wenn dein Mac natürlich darauf beruht, dass es Werbefläche verkaufen will, ist das halt ein bisschen. Ne?
Ja.
Das ist halt das Problem, aber ich gebe dir völlig recht.
Da musst
recht,
du halt
ja?
die Diversität ausgerechnet dieses Wort, aber musst du halt dann auch in deiner Themenvielfalt einfach haben. So klar, du brauchst die großen, natürlich musst du über die großen Künstler als Magazin berichten, damit du halt auch die Klicks generierst, aber wenn du aber wirklich journalistische so, dass, Ehre hast.
Ja, so, weißt du, aber davon dann, mal abgesehen, ist es nicht, der Witz ist ja, dass es ja gar nicht notwendig ist anscheinend. Also ihr braucht es ja gar nicht.
Nee, ich bin trotzdem gekränkt, aber
du würdest einfach gerne über dich in der Zeitung lesen, das verstehe ich.
Ja, ich spreche auch unwahrscheinlich gerne über mich.
Das kriegt man überhaupt nicht mit, aber das Schicksal teilen wir. Ja. Deswegen sitzen wir hier und machen Podcast. Aber aber es funktioniert ja auch irgendwie so.
Ja, also auch mit
das war das, worauf ich hinaus wollte mit dem Newsletter.
Der Urgedanke war, ist ja mit T9. Mit T9 haben wir den Newsletter gegründet, vor ein paar Jahren schon. Und wir haben gesagt, so okay, unsere Musik ist schwer zugänglich. So, aber die den Zugang geschafft haben, die finden es geil. Und im Sinne der Ganzheitlichkeit dachten wir uns, naja, dann müssten doch eigentlich auch unsere Konzerte schwer zugänglich sein. Also haben wir Secret Sessions gemacht, wo sich Leute, also die E-Mail-Adresse des Newsletters heißt ja geheime.t9party@gmail.com. Und die Leute mussten sich quasi bewerben, um zu diesem Konzert zu kommen und eine Karte kaufen zu dürfen. So, also es war immer mit Limitierung immer so, okay, 100 Mann, streng geheime Location, Off-Location, kennst du nicht, gibt keinen Flyer, gar nichts so. Und es ist immer ein Happening. Dadurch hast du ein krasses Bonding auch zu den Leuten aufgebaut, weil die ja dann auch Teil von was Speziellem sind, was andere nicht sind. Und das mögen ja Menschen, dass sie was, ja, dass sie irgendwo ein Stück weit was haben, was andere nicht haben, dass sie sich abgrenzen können, so Downgrading, Upgrading, keine Ahnung.
Aber hat das von Anfang an dann funktioniert? Also habt ihr gleich irgendwie beim ersten Mal 100 Tickets verkauft oder war
ja.
das dann?
Ja, also ja, und es war halt
kommen
so,
die Leute dann?
Ich komme aus ganz Europa teilweise. Also wir haben in Berlin haben wir eine Dachparty gemacht. Wir haben gesagt, also wirklich auf dem Rooftop. Der Typ hat eine richtig krasse Wohnung gehabt und du musst vom Balkon mit der Leiter aufs Dach. Da haben wir halt so komplett so Palmen und Boxen und Dings und haben da quasi ein Dachkonzert gemacht. Vorher wurden die Leute halt von der Hostess mit dem Fahrstuhl hochgeholt. So, es gab so kleine Schnittchen und Rollmöpse und so. Und die haben ein T-Shirt bekommen zum Event.
Was hat das Ticket gekostet?
Dann musstest du ersteigern. Die 30 meistbietenden.
30 Leute durften.
Die 30 höchstbietenden haben die Karte bekommen. Und ich glaube, der höchste Verkaufswert für ein Ticket war 90 Euro.
Okay, krass.
Und so der Durchschnitt war so 35, 40 Euro.
Marketing. Alexander Stolle schlägt zu.
Und alles haben wir halt aber auch in die Party gesteckt. So. Also wir haben quasi nicht gesagt, wir machen uns den Reibach, sondern
Es geht da ja auch bei dir tatsächlich nie darum, dass da was hängen bleiben muss, sondern es geht einfach darum, den
halt was zurückzugeben.
Den krassen Move zu machen. So, ne? Ja. Und irgendwie was zu machen, was alle anderen nicht gemacht haben.
Ja, so First Mover sein halt. Ja. So. Also sei es jetzt auch mit Spielfiguren oder weiß ich was so. Ja. Oder Secret Sessions. Oder auch allein die Sache Storytelling zu seinen Sachen. So da waren wir auch einer der Ersten, die wirklich, weil ich kann halt nun mal schreiben, das ist irgendwie das Einzige, was ich kann, dass wir angefangen haben, okay, dass ich so Berichte schreibe, die sogenannten Durstlogs. Mhm. Schreibe ich halt einfach immer kleine Kurzgeschichten mit so Hintergrundinfos zur Tour, was sind da für lustige Sachen passiert, so was sind irgendwelche Gedanken bei Songs gewesen, wie sind die Sachen entstanden und so einfach so Hintergrundinfos, die natürlich niemand erfahren kann, weil so eine Leute wie das Diffusmerk nicht mit mir sprechen wollen, weißt du?
Ja, das also schaffst
nutze ich meinen eigenen Kultur, Kanal.
Du machst halt dein eigenes Ding und machst dein eigenes Diffusmerk und interviewst dich dann quasi selber und tarnst das als Durstlog.
Genau. Und die Leute fanden das super, super cool halt. Also mein letzter Durstlog war über meinen Ägyptenurlaub, wo ich eigentlich die ganze Zeit nur darüber gesprochen habe, dass ich rumgehangen habe und Cocktails getrunken haben, die nicht geknallt haben, so, weißt du so?
Aber in so einem geilen, wo warte da?
Wir waren so richtig in so einem Billo-Familienhotel, wir waren in so einem Waterpark, so.
Ah, warte mal, wie hießen die?
Ugada.
Urgada.
Ja.
Da war ich auch schon.
da war ich als kleiner Stift schon.
Aber der ist geil.
Ja, und
ich weiß nicht, wie der jetzt aussieht, aber.
Wir haben uns auch nicht so Pyramiden und sowas alles angeguckt, weil der Kleine viel zu klein ist. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir halt so richtig Billo-Hotelurlaub und das ganze Hotel war so eine Wasserparkanlage.
Ah, krass.
Dann haben wir halt die ganze Zeit nur so Ringrutschen, Wellenbäder.
Ich kenne das Ding. Wir waren nicht in demselben Hotel, aber wir waren in einem anderen Hotel. Ja. Und da konntest du es aber auch als Nicht-Hotelgast
hast du eine Bank gekriegt,
das kaufen. Das war auf jeden Fall der krasseste Wasserpark, in dem ich bis jetzt war. Der war auf jeden Fall geil.
Ich fand's auch dope. So die ganze Familie fand's dope.
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine ganze Woche immer rein müsste, aber es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Mit Kids ist es natürlich das ist jetzt schon sehr lange her, dass ich dort war, da hatte ich noch keine Kids, aber mit Kids, gute Idee, mal wieder.
Ja, ey, du weißt so, dass Urlaub mit Kindern eigentlich immer alles andere als Urlaub ist, und wenn du dann halt aber irgendwie was hast, wo die halt ständig so, da war halt auch so ein, nur für Kleinen, so für Toddlers, so für so Kleinkinder, so ein Riesenpark, wo die drinnen rum und dann so ein riesen Wassereimer runter. Konntest du den einfach lassen, hast dich ans Buffet gesetzt, hast ihm ein paar Espresso gegeben und lecker gegessen. Ich habe so viel gegessen, Alter. Ich hab zweimal Abendbrot auf jeden Fall immer gegessen, zweimal Frühstück und einmal Mittag.
Stimmt,
und
dann noch, da gibt's und ja diese All-You-Can-Eat-Buffet-Scheiße da.
Und das ist auch liegt in meiner ostdeutschen Mentalität so, dass egal, immer wenn irgendwo Buffet und All-You-Can-Eat, so denke ich mir immer so, ihr macht keinen Plus an mir. So. Das geht nicht so.
Immer noch den Kapitalismus besiegen vorhin, ja, sozusagen. Ja.
Mit Tupperdosen.
Mit Tupperdosen.
Yeah. Ja. Nee, okay. Aber abschließend, so dieses Newsletter-Ding hat wirklich, also der größte Vorteil ist einfach, dass du dich von anderen Plattformen unabhängig machst. So, ja. Weißt du, so als Facebook scheiße wurde, sind wir zu Instagram gegangen. Vorher war es noch MySpace zu Facebook, und irgendwann kommt der Punkt so, okay, ich habe so und so viele Follower, die Algorithmen drücken mich so krass runter, dass ich die gar nicht erreiche. Und ich habe halt keine Lust, ständig auch dieses anstrengende Game zu spielen und so komischen Content zu createn und so.
Bist du auf TikTok?
Um Himmels Willen, nein. So, das ist, selbst Instagram ist mir schon zu anstrengend. Und ich finde, mit dem Newsletter können wir trotzdem relevanten Content bringen, aber halt, wir müssen uns nicht so zwanghaft verkaufen, und ich muss den Leuten noch nicht ständig mein Essen zeigen oder wie ich jetzt irgendwie.
Ich finde auch, ehrlich gesagt, also es gibt so ein paar Leute, die einfach immer kontinuierlich guten Content machen. Und ich glaube, das sind Leute, denen folge ich dann auch auf Instagram und so, aber da ist selten wirklich spannender Content von denen, weil, das hat sicherlich auch was mit meinem Alter vielleicht zu tun, ich einfach mit einer 30-sekündigen, 15-sekündigen Information, da kann ich, das funktioniert halt super für lustige, kurze Clips,
ja.
Aber das funktioniert halt nicht, um mich jetzt irgendwie emotional zu catchen. Dafür ist der Zeitpunkt einfach zu kurz. Und aber ich folge dann trotzdem bestimmten Leuten, weil die es dann schaffen, mich dann wiederum auf Plattformen zu schicken von dort aus. Ja. Also mich dann auf YouTube zu schicken. Und dann ist da halt irgendwie das doch aufwendiger produzierte Interview oder spannende Beatmaking-Video oder was auch immer.
Man sollte es schon als Arm benutzen, aber es sollte. Also noch vor ein paar Jahren.
Aber es ist nicht, aber ich glaube,
es ist nicht mehr der Main-Channel halt.
Genau, es ist nicht das, wo du irgendwie was losbekommst. Es ist nur kurz das Ding, wo du sagst, ey, es gibt hier was, aber da musst du hin.
Ja. Also zu Anfangs-Insta-Zeiten und so haben wir auch so Platten komplett über Insta, auch so ganze Merch-Drops, ohne Ende Pullover, nur über Insta. Heute ist ja so, dass die Algorithmen, sobald du irgendwie sowas wie Link, Bio, kaufen, bestellen, das erkennen die alle. Und dann sehen die sofort, ach, der will hier Geld verdienen. Na, davon wollen wir doch was abhaben. Dann machen wir erstmal mit Absicht runter. Also jeder Rapper oder jeder Musiker, der das hört jetzt gerade, weiß, wovon ich rede. Dass sobald du ein Release anfängst zu promoten, deine ganze Rate auf einmal brachial runtergeht. Als würden die wissen. Und sie wissen. So, weil die halt auf so Keywords, die Algorithmen scannen diese Keywords und sehen sofort. Und darauf habe ich keinen Bock. So irgendwie Aufmerksamkeit ist teuer. Aufmerksamkeit ist teurer als Benzin. So, und ich habe keinen Bock für.
Aber es ist natürlich auch nur die halbe Wahrheit, weil du natürlich für die Aufmerksamkeit.
Nein, es ist die ganze.
Nein, aber lass mich doch meinen Satz zu Ende machen. Nein, aber du hast natürlich den Punkt, dass auch die Aufmerksamkeit, die du dann über deinen Newsletter hast, auch die ist natürlich irgendwie erkauft, weil du ja auch das, indem du dich halt hinsetzen musst und nicht einen 20 Zeichen Post machen musst, sondern halt irgendwie ein 3500 Zeichen Durstlog schreiben musst. Was dir Spaß macht, keine Frage, aber sozusagen, ne, spielt dir halt in die Karten, und deswegen kannst du das machen.
Aber ich muss kein Geld ausgeben, dass die 1000 Leute, die bei mir dort sind, das auch wirklich sehen. So, ich gebe das wirklich, also weißt du, ich schick's raus und es geht an alle. So, also na klar, ich muss natürlich für die Mail-Distribution so,
ja,
mit so einem großen Dings, hast du natürlich auch monatliche Kosten, so, aber jetzt nur um einen Beitrag zu pushen, der dann die Leute auf eine andere Seite führt, wo sie dann zu irgendeinem Shop-System, die dann auch nochmal an mir verdienen. Also ich verdiene in meiner Bubble oder auf meiner Flughöhe viel zu wenig, als ich davon sehr viel abgeben möchte. So.
Na klar.
Also dann ist ja nicht wirtschaftlich.
Ja, total.
also abgesehen davon, dass es auch so nicht wirtschaftlich ist, so ist eher so wie so ein teures Hobby, so Reiten. Und ab und zu gewinnst du mal einen Preis, weil du eine schöne Dressur gemacht hast oder so.
In diesem Sinne.
Der Reiten Cowboy, wir dem Horizont entgegen. So.
Der Cowboy Doss verabschiedet sich, ich verabschiede mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr hört demnächst noch ein bisschen mehr musikalischen Content von uns, wenn er dann irgendwie rauskommt. Und freue mich auf alles, was da noch kommt. In diesem Sinne, das war's. Beats on Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast. Heute zu Gast der wunderschöne, schönste, nicht der wunderschöne, sondern der schönste Mann im Raum.
Tatsächlich.
Dos Neuen, und der zweitschönste Mann im Raum, The Breed. Einen schönen Tag noch.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.